MedExTeam Kompakt, der kompakte Podcast mit Einblicken in den Medizinprodukte-Alltag und die Praxiserfahrungen unter der MDR mit Daniela Penn.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe im Oktober, die sich auf den letzten Blogbeitrag aus dem September noch konzentriert. Und dabei geht es heute um das Thema evidenzbasiert kommunizieren und wir beziehen uns dabei auf die Kennzeichnung, auf die Labels, auf die Gebrauchsanweisungen, die IFUs, Instructions for Use, die Produktbroschüren und so weiter und wie das Ganze zur klinischen Bewertung passt, wie die Schnittstelle zur klinischen Bewertung aussieht. Hier begrüße ich wieder mal meine liebe Kollegin Ella, die ist dabei und hat sich diesem Thema ganz intensiv angenommen und sich damit auseinandergesetzt und wird uns heute Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich jetzt bei unserem Gespräch auch mir, ein bisschen was dazu erzählen. Warum, liebe Ella, ist denn diese Kommunikation so klinisch relevant und hat auch eben diesen Evidenzbezug?
Ja, Daniela, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung zu dieser Podcast-Folge. Es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, was häufig untergeht einfach. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass das ein Thema für einen Blogbeitrag ist, den wir letzten Monat veröffentlicht haben. Warum ist das überhaupt ein Thema? Und zwar alles, was wir zum Produkt behaupten, sei es in Labels, in Broschüren, in sonstigem Marketingmaterial und natürlich in Gebrauchsanweisungen, muss belegt sein. Das heißt, alles, was dazugehört, ist nicht einfach nur reines Marketingmaterial, was wir erstellen, wie wir es wollen, sondern allein schon an die Gebrauchsanweisung gibt die MDR zum Beispiel Vorgaben. Ja, das heißt, es muss alles natürlich nachgewiesen sein, was wir da behaupten. Also wir können nicht einfach schreiben, höchste Messgenauigkeit, ohne zu wissen, wie sie genau ist.
Und auch höchste, das ist so ein Superlativ, ist immer ein bisschen ungünstig,
yeah.
Ist relativ, kann ich nicht nachweisen, was ist höchste im Vergleich zu was, sondern ich muss da wirklich genau auch nachweisen, dass ich eine hohe Messgenauigkeit habe und dann auch sagen, wie hoch sie aussieht, möglicherweise eben dann tatsächlich im Vergleich zu was. Was ist denn jetzt aber wirklich die regulatorische Voraussetzung für dieses Thema, dass ich genau kommunizieren muss, was ich zu meinem Produkt behaupte, was ich sage, was mein Produkt kann und nicht einfach aus dem, ja, aus meiner Fantasie heraus eine wunderschöne bunte Broschüre erstellen kann, in der unser Produkt in den schönsten Farben auch dargestellt wird. Was ist denn die Voraussetzung, die regulatorische Grundlage dafür? Warum legen wir da jetzt so viel Wert drauf und warum reden wir da jetzt überhaupt drüber?
Ja. Genau, so wie ich vorhin schon ganz kurz erwähnt habe, die MDR gibt natürlich Vorgaben an die Informationen, die mit einem Produkt mitgeliefert werden. Ja, das heißt, es werden Informationen an den Patienten oder den Anwender kommuniziert. Die sind natürlich sehr wichtig, um das Produkt richtig anzuwenden oder um
sicher
ein richtiges Produkt zu wählen.
Ja,
für die Anwendung.
Um dieses richtige Produkt auch sicher anzuwenden.
Richtig. Und da gibt die MDR in Anhang 1, Kapitel 3 natürlich direkte Vorgaben an die Gebrauchsanweisung und aber auch an das Labeling.
Ja, das heißt, und das muss man aber auch sagen, ist nichts Neues. Das gab es auch schon in der Richtlinie, allerdings nicht ganz so ausführlich. Die MDR in Anhang 1, Kapitel 3 hat ganz viele Anforderungen, einzelne Anforderungen hier definiert, die in ihrer Anzahl sich massiv nochmal von der Richtlinie unterscheiden und mehr ins Detail gehen, wie es in der Richtlinie der Fall war. Also neu ist es nicht, das gab es schon vorher. Das ist jetzt kein spezifisches MDR-Thema, das wollte ich nur hier kurz noch einfügen.
Ja, nur ist es natürlich jetzt sehr, sehr genau und spezifiziert und man kann tatsächlich sogar eine Art Checkliste führen, um alle Anforderungen aus der MDR in Kapitel 3 des Anhang 1 wirklich abzudecken. Also es ist wirklich stichpunktartig aufgeführt, was man alles mit drin haben muss in der Gebrauchsanweisungen.
Für das spezifische Produkt, um das es geht.
Genau, genau. Und natürlich, was gibt es sonst außer der MDR, die so in unsere Gebrauchsanweisungen und in unser Labeling mit einspielen? Es ist natürlich die Norm für das Risikomanagement, weil das ist auch ein sehr wichtiges Thema, was an den Patienten oder an den Anwender gebracht werden muss. Welche Risiken gibt es in Bezug auf mein Produkt? Was muss ich beachten? Welche Kontraindikationen habe ich zum Beispiel? Das ist auch ein Thema, was mit dem Risikomanagement zu tun hat. Das heißt, alle Warnungen, alle Sicherheitshinweise, die in der Gebrauchsanweisung sind, sind natürlich über das Risikomanagement auch abgedeckt. Welche sonstigen Anforderungen haben wir noch, die vielleicht auch in Bezug auf Gebrauchsanweisungen mit reinspielen?
Ja, da kommt natürlich das Thema Gebrauchstauglichkeit mit zum Tragen. Ein weiterer Verifizierungs-Validierungsschritt in der Produktentwicklung. Das Produkt muss anwendungssicher sein und die Gebrauchsanweisung ist für den Anwender des Produktes. Das impliziert sofort die enge Schnittstelle dieser beiden Themen miteinander. Das heißt, die Anforderungen aus der Gebrauchstauglichkeit, die IEC 62366-1 ist da natürlich die vorgebende Norm, aber auch die MDR gibt da entsprechende Vorgaben, ist hier die Grundlage dafür. Und alles, was hier getestet wurde, irgendwelche Use Cases, die spezielle Dinge mit sich bringen, müssen letztendlich in diesen Dokumenten wie Gebrauchsanweisungen etc. mit abgedeckt werden und spielen natürlich auch in Warnhinweise etc. mit rein.
Ja, und wenn wir schon bei Warnhinweisen zum Beispiel sind, was noch wichtig zu sagen ist, ist, dass es eine Norm gibt, die auch Symbole tatsächlich für die Gebrauchsanweisung und das Labeling vorgibt, und zwar die ISO 15223-1, die uns wirklich Symbole für die notwendigen Informationen, die in der MDR vorgegeben sind, vorgibt, die wir einfach verwenden können, um das genauso an den Patienten oder Anwender kommunizieren, dass er es direkt sieht anhand schon vom Symbol, ja.
Genau. Ein Beispiel ist ein steriles Produkt. Da gibt es diverse Symbole dafür und die sind eben in dieser Norm dargestellt. Und ja, wenn ein Produkt steril ist, die Anforderung steht in der MDR, dann müssen diese Kennzeichnungssymbole und eben der entsprechende Wortlaut dazu in sämtlichen Label-Dokumenten, in sämtlichen Kennzeichnungsdokumenten dann auch auftauchen.
Ja, oder dass es zum Beispiel nur einmal angewendet werden darf, ein Produkt. Ja, dann sieht der Patient oder der Anwender direkt das Symbol.
Single-Use, genau.
Die zwei durchgestrichen, genau. Ja, ich darf es nicht zweimal verwenden.
Nicht mehrfach anwenden, exakt. Und genau, solche Symbole. Oder ja, auch das Symbol für MD, Medical Device, dass es sich um ein Medizinprodukt handelt, ist auch ein wichtiges Symbol, das auf jedem Produkt drauf sein muss. Umgebungstemperatur, Kennzeichen, Symbole unter Umständen, je nachdem, wie wichtig das für das Produkt ist, etc.
Genau, und ich glaube, was uns jetzt das wichtigste Thema heute ist, ist, wie verbinde ich nun das Marketingmaterial oder auch das Material, was einfach mit meinem Produkt mitgeliefert wird, mit der klinischen Bewertung.
Ja, was hat die klinische Bewertung mit diesem Material zu tun, anders gesagt?
Genau. Genau. Ja, also alles, was ich in dem Material, mitgeliefertem Material behaupte, muss ich belegt haben. Ja, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich habe die höchste Messgenauigkeit, wie du vorhin gesagt hast. Das ist so ein bisschen schwieriger Satz, weil wie kann ich denn überhaupt nachweisen, dass es die höchste gibt? Aber auch zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein Messgerät und ich sage, ich habe eine Messgenauigkeit von plus minus 0,1 Grad Celsius, wenn da irgendwann ein Auditor drüber schauen würde, der würde sagen, okay, und wo ist der Beleg dafür? Also wie haben Sie das nachgewiesen? Was jetzt in dem Fall vielleicht noch ein bisschen einfacher nachzuweisen ist, weil es ist ein Leistungsclaim, würde ich jetzt sagen.
Und es ist über Verifizierungstests nachzuweisen, je nach Produkt dann letztendlich. Genau. Aber wie du sagtest, das steht dann auch so in der klinischen Bewertung drin, weil da fließen ja auch diese Daten aus der Verifizierung mit ein und werden da im Endeffekt zusammengefasst und bestätigt. Und erst dann kann ich auch wirklich behaupten, mein Produkt, weil es ja sowohl im Verifizierungstest so bestätigt wurde, als dann auch nochmal in der klinischen Bewertung in der Gesamtheit so betrachtet wurde, erfüllt dies und erfüllt diesen Wert, und auch dann kann ich erst diesen Wert genauso exakt auch in die Dokumentation einfließen lassen.
Genau, und vielleicht um unseren Zuhörern und Zuhörerinnen das Thema nahezubringen, wie der Ablauf überhaupt ist, wie man so einen Claim im Marketingmaterial dann aufstellt, gehen wir vielleicht das einmal kurz durch für so ein ganz grobes, fiktives Beispiel.
Genau, hast du da ein Beispiel gerade zur Hand?
Also ich würde sagen, wir nehmen einfach ein Messgerät.
Ja, wir haben jetzt von Messen eh schon gesprochen.
Genau. würde ich sagen, wir nehmen das einfach weiterhin als Beispiel und sagen, wir haben das jetzt entwickelt. Sagen wir mal, wir haben es auch schon getestet im Rahmen der Verifizierung, und schreiben nun unsere Gebrauchsanweisung und unsere technischen Dokumentationen insgesamt.
Genau, wir haben ja auch schon Dokumente, wir haben die Zweckbestimmung, wir haben den Plan für die klinische Bewertung, wir haben im Risikomanagement begonnen, weil wir haben ja schon getestet, also haben wir da ja auch schon Risiken aufgestellt etc. und die auch schon minimiert mit unseren Tests. Also wir haben schon mehr wie nur eine Idee von unserem Produkt und wollen jetzt uns an die Gebrauchsanweisung machen. Wenn wir jetzt an die Gebrauchsanweisung denken, muss da natürlich die Produktbeschreibung rein, wie ich es anwende, das Produkt. Also muss ich auch schon Usability, Gebrauchstauglichkeit angeschaut haben, zumindest formativ. Ja. Und ich habe ja auch den Plan für die klinische Bewertung bereits erstellt und mir Gedanken gemacht, welche Claims passen denn zu meinem Produkt. Und in dem Kontext habe ich auch schon in die Literatur geschaut, habe mir ähnliche Produkte oder alternative Anwendungen angeschaut und habe gesehen, es gibt die und die Möglichkeiten, dass mein Produkt in dieser Art und Weise effektiv ist. Also zum Beispiel eine Messgenauigkeit von, ja, sag irgendein Beispiel, was du da im Kopf hast vielleicht.
Was wir vorhin gesagt hatten, plus minus 0,1 Grad Celsius oder...
Genau, ja, erreicht, ganz, genau, ganz genau. Gut. Und dass daraus sich ein bestimmter Nutzen für den Patienten ableiten lässt, der dann auch wieder einen messbaren Parameter mit sich bringt. Das haben wir da definiert und gesehen, dass alternative Anwendungen bzw. ähnliche Produkte solche Werte erzielen. Und dann erstellen wir unsere Gebrauchsanweisung und schreiben da rein in der technischen Spezifikation, die ja auch Bestandteil beispielsweise der Gebrauchsanweisung ist, dass unser Produkt folgende Messgenauigkeit hat, plus minus 1 Grad Celsius zum Beispiel. Und dann erstellen wir diese Gebrauchsanweisung. Wir schreiben vielleicht auch schon mal eine Produktbroschüre, wo wir reinschreiben, wir erreichen eine schöne Messgenauigkeit von plus minus 1 Grad Celsius. Und anschließend, wenn alle Dokumente fertig sind, wenn wir die Verifizierung durchlaufen haben, schreiben wir zum Schluss ja unsere klinische Bewertung und fassen da ja nochmal alle Daten zusammen, belegen diese Daten anhand von Literatur, anhand von eben Literatur zu ähnlichen Produkten, vielleicht mit den Daten eben auch aus den Testergebnissen, die wir in der Verifizierung erreicht haben und erzielt haben, und haben dann ein rundes Etwas, mit dem wir sagen können, unsere Messgenauigkeit ist tatsächlich plus minus 1 Grad Celsius. Und dann passen auch alle Dokumente zusammen und ich habe nicht irgendwas in die Luft gehängt und gesagt, ja, ich habe eine hohe Messgenauigkeit, ja, oder eine sehr genaue Messgenauigkeit, was eigentlich nichts aussagt, sondern ich kann es wirklich mit Zahlen belegen.
Ja, genau. Und warum ist das vielleicht wichtig? Also jetzt in Bezug auf ein Fieberthermometer vielleicht jetzt nicht so wichtig, ob das jetzt 0,1 Grad Celsius sich unterscheidet oder nicht, aber generell im allgemeinen Sinn ist es natürlich für den Anwender, also ein Arzt zum Beispiel in einem Klinikum, natürlich wichtig, um zu wissen, welches Produkt wende ich jetzt an, wie genau ist es, muss ich jetzt eins mit höherer Genauigkeit wählen, weil das jetzt lebensnotwendig ist, zu wissen, wie der Unterschied ist oder nicht. Ja, deswegen ist das natürlich sehr, sehr,
sehr relevant,
wichtig.
Und wirkt sich natürlich aus auf die Performance, auf die Leistung und die Sicherheit des Produktes, ganz klar. Und darum geht es ja bei dem ganzen Kontext, eben auch in der klinischen Bewertung.
Ja, und wie du gerade gesagt hattest, wir schreiben dann die klinische Bewertung und weisen das nach. Es kann natürlich aber auch passieren, wir schreiben die klinische Bewertung, in einem anderen Beispiel vielleicht haben wir eine klinische Prüfung auch durchgeführt und haben jetzt aber nicht genau die Daten oder die Zahl erreicht, die wir vorher festgelegt haben. Was wäre dann wichtig zu beachten? Was müssen wir dann tun?
Dann müssen wir natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen, müssen unsere Gebrauchsanweisung anschauen, müssen schauen, was haben wir da reingeschrieben, passt das überhaupt noch, und müssen es notfalls anpassen. Das ist ganz normal. Also ich habe ja immer diese Plan, Do, Act, React-Geschichte, diesen Kreislauf, und das haben wir auch hier. Das heißt, ich setze was auf, weil ich davon ausgehe, dass es passt. Wenn ich dann feststelle, es passt nicht, muss ich halt nochmal einen Schritt zurückgehen, muss es anpassen, muss nochmal schauen, passt es jetzt. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Ablauf, den ich grundsätzlich immer habe. Und so gehe ich natürlich auch hier vor. Das heißt, wir sehen, wir haben hier auch nicht nur zum Risikomanagement, nicht nur zur Gebrauchstauglichkeit die enge Schnittstelle, sondern eben auch zur klinischen Bewertung, die letztendlich nochmal drüber schaut, ist alles konsistent, sprich ist überall das Wording dasselbe, sind überall die Warnhinweise auch drin, die im Risikomanagement herauskommen als minimierende Maßnahme und die in der Gebrauchsanweisung drinstehen müssen. Sagt die Broschüre auch dasselbe aus zum Produkt wie die Gebrauchsanweisung und wie alle anderen Dokumente? All das wird letztendlich in der klinischen Bewertung nochmal überprüft und eben auch belegt, und damit wir dann in diesen Dokumenten wirklich mit diesen Zahlen und mit diesen Werten auftreten können.
Ja, genau. Und deswegen ist es, glaube ich, uns nochmal ganz wichtig zu sagen, es sind keine separaten Prozesse, sondern ich bilde natürlich alle miteinander. Und das, was wir in der klinischen Bewertung belegen, wollen wir und sollten wir auch so kommunizieren.
Das ist gut gesagt, und somit endet die Evidenz nicht im CER. Sie spricht durch jedes Label, jede IFU und jede Broschüre, und wir hoffen, dass es das natürlich auch bei Ihnen tut. Und wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir danken Ihnen fürs Zuhören bei unserem heutigen Podcast und freuen uns schon mit Ihnen gemeinsam auf unsere nächste Folge.
Bis dann!
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast über die Auswirkungen der MDR auf die Medizintechnikbranche mit wichtigen Einblicken in das Thema klinische Daten und alle zugehörigen Schnittstellenthemen zum gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten anzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.